Endstation Mord.
Dein Podcast rund um internationale Verbrechen.
Hallo Jula.
Hallo Jelena.
Und hallo an alle da draußen, die uns gerade zuhören.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ich bin sehr froh, dass der Tag heute etwas kühler ist als die letzten Tage.
Oh ja, das geht mir auch so.
Denn bei 33 Grad tagsüber macht es abends bzw. nachts gar keinen Spaß, wenn das Schlafzimmer im Dachgeschoss ist und man einschlafen muss.
Nee, das kann ich mir vorstellen. Meins ist zum Glück genau auf der Seite, auf der nie Sonne ist. Das heißt, abends ist es immer richtig schön kühl.
Schön für dich.
Also ich bin generell kein Fan von warmem Wetter. Also wenn es so angenehm ist, dass man im T-Shirt draußen rumlaufen kann und kurze Hose ist in Ordnung. Aber so dieses Drückende kann ich überhaupt nicht ausstehen.
Nee, geht mir genauso, ehrlich gesagt. Also ich finde 26 Grad, Sonnenschein, ein leichter Wind, finde ich optimal. Aber alles, was über 30 Grad ist, das muss nicht sein.
Vor allem hier bei uns, also jetzt so in anderen Ländern, hat man dann eben noch eine andere Luftfeuchtigkeit und dann kommt es einem gar nicht so furchtbar heiß vor. Aber hier bei uns ist es teilweise, für mich zumindest, echt nicht auszuhalten.
Ja, da stimme ich dir zu. Passt dieses Thema zu deiner heutigen Podcast-Folge?
Nicht so wirklich. Teilweise spielt sie auch im Sommer. Aber ansonsten eher nicht, würde ich sagen.
Also war das jetzt kein guter Übergang?
Nein. Aber das macht ja nichts.
Egal, wir haben es trotzdem angesprochen und uns von der Seele geredet.
Genau. Und einigen von euch geht's ja vielleicht ähnlich.
Das denke ich auch, ja. Ich würde sagen, wir fangen direkt an, oder? Ich bin so gespannt auf deinen Fall. Ich weiß ja schon im Groben, worum es geht. Weil ich bin immer super neugierig und ich frage immer nach. Ich glaube, es gab noch keine Folge, in der ich vorher nicht ungefähr nachgefragt habe, worum es geht, oder?
Nee, ich glaube auch. Also ich halte mich da eigentlich immer zurück, weil ich ja überrascht werden möchte. Ich glaube, ein oder zweimal, das letzte Mal habe ich dich gefragt. Aber ich glaube, du fragst tatsächlich jedes Mal. Selbst wenn es irgendwie 2 Minuten vor der Aufnahme ist, fragst du nochmal nach.
Ja, weil das für mich einfach die Spannung nochmal mehr hochkommen lässt. Wenn ich ungefähr weiß, worum es geht, aber dann doch noch nicht genau weiß, worum es eben geht.
Dann würde ich jetzt am liebsten schon mal damit anfangen, bevor ich mit der richtigen Geschichte loslege, dass ich eine Triggerwarnung aussprechen möchte. Weil es in meiner heutigen Geschichte, in meinem heutigen Fall unter anderem auch um die Misshandlung und die Tötung von kleinen Kindern gehen wird. In unserer heutigen Folge werde ich euch die Geschichte von Denise Pleydel bzw. Katie Fusco erzählen. Als Denise im Januar 1998 geboren wird, sind ihre Eltern Alyssa und Steven erst knappe 3 Jahre miteinander zusammen. Die beiden haben sich 1995 über das Internet kennengelernt. Steven war zu dem Zeitpunkt 20 Jahre alt, Alyssa 15. Er lebte in New York, sie in Texas.
20 und 15?
Ja.
Okay. Das war schon, also vom, ich bin fassungslos. Also an sich sind 5 Jahre ja nix, aber die Konstellation 15 und 20 finde ich schon ein bisschen seltsam.
Spielt vielleicht später noch eine kleine Rolle. Sie chatteten täglich miteinander, schrieben sich schon bald Liebesbriefe und trafen sich einige Male persönlich, bevor Alyssa schließlich mit 16 Jahren zu ihm nach New York zog. Es dauerte nicht lange, da erfuhr sie von ihrer Schwangerschaft und brachte somit bereits mit 17 ihre kleine Denise zur Welt. Leider waren beide Elternteile überfordert damit, nun nicht mehr zu zweit zu sein. Sie hatten Geldprobleme und hatten immer wieder heftige Auseinandersetzungen, vor allem weil Steven arbeitslos war und sich trotzdem weder um den Haushalt noch um seine Tochter kümmerte. Alyssa, die ja selbst noch ein Teenager war, verdiente allein das Geld, versorgte Denise und erledigte auch alle anderen Aufgaben ohne seine Unterstützung. Bei den Streitereien der beiden kam es nicht selten vor, dass Steven seiner Partnerin gegenüber handgreiflich wurde. Alyssa vermisste zudem ihre Freunde und ihre Familie, schließlich kannte sie außer Steven nicht wirklich jemanden in New York und hatte nur ihre kleine Tochter. Auch Denise litt unter der familiären Situation. Ihre Eltern konnten sich nicht nur nicht richtig um sie kümmern, hinzu kam die Tatsache, dass Steven den Säugling immer wieder misshandelte. Nach Aussagen von Alyssa steckte er seine Tochter beispielsweise ab und zu in eine Kühlbox, wenn sie nicht aufhörte zu weinen und er genervt davon war. Oder hielt ihr Mund und Nase zu, bis sie kurz davor war, das Bewusstsein zu verlieren. Häufig kniff er das kleine Mädchen, bis sein Körper mit blauen Flecken übersät war. Wenn Alyssa eingreifen wollte, verhinderte Steven dies, indem er auch ihr gegenüber gewalttätig wurde. Ich denke, jede oder jeder von uns hätte sich anstelle der jungen Mutter das Kind wahrscheinlich schon längst geschnappt und wäre mit ihm abgehauen, Alyssa jedoch nicht. Sie heiratet Steven und bleibt bei ihm, größtenteils wohl aus Angst vor ihm, aber auch aus Angst um ihn, denn er drohte ihr immer wieder an, sich das Leben zu nehmen, wenn Alyssa ihn verlassen sollte. Als Denise 8 Monate alt ist, fasst Alyssa jedoch den Entschluss, dass es so nicht mehr weitergehen kann und gibt Denise zur Adoption frei. Sie bekommt mit, wie Steven immer häufiger Tiere quält und befürchtet nun, auch aufgrund aller anderen Vorkommnisse, dass Steven Denise irgendwann vielleicht umbringen könnte. Sie möchte, dass ihre Tochter in einem schöneren Umfeld aufwächst, mit Menschen, die ihr etwas bieten können und die ihr eine glückliche Zukunft ohne Angst ermöglichen. In Kelly und Anthony Fusco findet Denise schließlich 2 wundervolle Adoptiveltern. Sie leben ebenfalls in New York, jedoch in einem anderen Stadtteil, haben bereits eigene Kinder und die ganze Familie nimmt das Baby überglücklich bei sich auf. Sie geben ihr den Namen Katie. Also Denise heißt jetzt nicht mehr Denise, sondern Katie.
Mhm.
Obwohl auch Familie Fusco nicht übermäßig viel Geld hat, sie leben in einer Art Wohnwagensiedlung, verbringt Katie eine wunderschöne Kindheit bei ihnen und wächst zu einem hübschen Teenager heran, der zwar etwas ruhig und schüchtern ist, der es aber durch seine liebevolle und fröhliche Art schafft, innerhalb von Sekunden die Herzen seiner Mitmenschen zu gewinnen. Besonders bezeichnend für den Charakter von Katie sind allerdings 2 andere Eigenschaften. Sie ist sehr tierlieb und aufgrund dessen Vegetarierin und sie liebt es zu zeichnen. In jeder freien Minute zeichnet sie eigene Comics, veröffentlicht diese auch in den sozialen Medien und möchte später im Berufsfeld der digitalen Werbung arbeiten und hierfür aufs College gehen. Unter einem ihrer vielen Posts schreibt sie zum Beispiel, dass ein Leben ohne Kunst für sie gar kein Leben wäre und dass es keinen Ort gibt, an dem sie bereits war, an dem es noch keine kleine Zeichnung von ihr zu finden gibt. Kelly und Anthony hatten nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass Katie adoptiert war. Diese wusste also bereits ihr ganzes Leben lang davon. Es machte ihr allerdings nichts aus, da sie glücklich bei ihrer neuen Familie war. Je älter sie wurde, desto mehr wuchs allerdings das Interesse zu erfahren, wer ihre leiblichen Eltern sind und so versuchte sie, sie über die sozialen Medien zu finden. Im Jahr 2016 gelingt ihr dies tatsächlich. Sie findet Steven und Alyssa über Facebook und schreibt sie an. Die beiden freuen sich darüber, dass Katie den Kontakt zu ihnen sucht und schon bald entsteht ein regelmäßiger Austausch zwischen den dreien. Katie ist inzwischen 18 Jahre alt und es war eigentlich geplant, dass sie im August diesen Jahres ihre Zeit am College beginnt. Diesen Plan schmeißt sie jedoch um. Sie möchte ihre leiblichen Eltern besser kennenlernen und entscheidet sich dazu, nicht aufs College zu gehen, sondern für eine Zeit lang bei Alyssa und Steven zu leben. Steven und Alyssa haben mittlerweile 2 weitere Töchter und leben gemeinsam mit ihnen nun in Henrico County in Virginia und sind glücklich über die Entscheidung ihres ältesten Kindes. Auch sie möchten den Kontakt zu ihr vertiefen, die verlorene Zeit nachholen und bieten ihr an, bei ihnen einzuziehen. Katies Adoptiveltern Kelly und Anthony sind verständlicherweise nicht ganz so begeistert von den neuen Plänen ihrer Tochter. Immerhin wissen sie von der ganzen Vergangenheit der Familie, allerdings möchten sie Katies Wünschen nicht im Weg stehen und sind der Ansicht, sie sei alt genug, um eigene Entscheidungen zu treffen und auch, um sich ein eigenes Bild von der Situation zu machen. Sie willigen schließlich ein und so kommt es dazu, dass Katie im August 2016 tatsächlich bei den Playdles einzieht. Alle freuen sich darüber, nun endlich als richtige Familie zusammen zu sein. Insbesondere Katies 2 jüngere Schwestern, sie sind mittlerweile 6 und 11 Jahre alt, genießen es, eine große Schwester zu haben. Während Katie bei ihren leiblichen Eltern ist, sucht sich Alyssa einen ruhigen Moment und erklärt Katie, warum sie sich damals dazu entschlossen hat, sie zur Adoption freizugeben. Sie erzählt ihr von all den schrecklichen Dingen, die ihr Vater angetan hat und gibt offen zu, dass sie Angst davor hatte, dass er irgendwann zu weit gehen könnte. Alyssa hatte damit gerechnet, dass Katie wahrscheinlich zusammenbrechen würde, nachdem sie all das jetzt gehört hatte, und dass sie sich vielleicht sogar dazu entscheiden könnte, die Familie wieder zu verlassen. Allerdings ist Katies Reaktion auf die Geschehnisse komplett nüchtern, so als hätte man ihr gerade eine langweilige Geschichte erzählt, die sie kein bisschen interessierte. Auch hatte Katie nun keine Angst oder andere negative Gefühle gegenüber ihrem Vater entwickelt. Im Gegenteil, die beiden verstanden sich unglaublich gut miteinander und bauten sehr, sehr schnell eine enge Beziehung zueinander auf. Schon bald muss Katie allerdings feststellen, dass sich ihre Eltern anscheinend nicht wirklich gut miteinander verstehen und dass die heile Familienwelt, welche ihr die beiden in ihren Nachrichten an sie beschrieben hatten, gar nicht existierte. Im Gegenteil herrscht im Haus der Familie Pleydel eine ständige Spannung. Alyssa und Steven schlafen in getrennten Schlafzimmern, reden kaum noch miteinander, streiten nur noch. Auch Stevens Aggressionsprobleme sind schlimmer geworden. Selbst vor den Kindern hat er mehrmals am Tag heftige Wutausbrüche, schlägt Dinge kaputt und schmeißt Sachen durch die Gegend. Und so fällt es zunächst niemandem auf, doch nun beginnt sich die gesamte Geschichte etwas zu wenden. Ein Monat, nachdem Katie bei ihren leiblichen Eltern eingezogen ist, also ab September, schläft Steven nun nicht mehr in seinem eigenen Schlafzimmer, sondern bei seiner Tochter auf dem Schlafzimmerboden neben ihrem Bett. Nach einiger Zeit bemerkt Alyssa dies dann doch und spricht Steven darauf an, fragt ihn, was das soll, aber Steven fährt sie nur an, dass dies Alyssa absolut nichts angehen würde und dass sie sich da raushalten solle. Und so schläft Steven weiterhin im Zimmer seiner Tochter, doch hierbei bleibt es nicht lange. Die beiden beginnen eine sexuelle Beziehung miteinander. Diese muss natürlich zunächst geheim gehalten werden, jedoch zieht Alyssa im November desselben Jahres aus, weil sie endlich genug hat von den ständigen Ausrastern ihres Mannes. Sie und Steven reichen die Scheidung ein und teilen sich von nun an das Sorgerecht für die zwei jüngeren Töchter, welche größtenteils bei ihrer Mutter leben. Katie bleibt bei ihrem Vater. Angeblich hatte Alyssa schon immer ein merkwürdiges Gefühl bezüglich der Beziehung zwischen Katie und ihrem Vater, jedoch wusste sie nach eigener Aussage nicht, was zwischen den beiden tatsächlich abging.
Also, Katie ist wieder in die Familie eingezogen, zu Alyssa und Steven. Und dann begann er, eine sexuelle Beziehung zu Katie aufzubauen. Und Katie hat das alles mitgemacht?
Ja.
Aber warum? Hat sie sich in ihn verliebt oder was?
Ja.
Okay.
Die beiden jüngeren Mädchen hingegen bekommen durch ihre regelmäßigen Besuche im Haus ihres Vaters etwas mehr davon mit, denn Steven fordert jetzt von ihnen, dass sie ihre Schwester nicht mehr als Schwester ansehen, sondern als Stiefmutter. Im Mai 2017 findet Alyssa das Tagebuch ihrer mittleren Tochter und muss darin Erschreckendes lesen. Dad nennt Katie Baby. Aber er nennt nicht nur sie so. Er sagt auch, dass Katie schwanger ist und sein Baby in ihrem Bauch hat. Ich soll sie Stiefmama nennen und das, obwohl sie ja eigentlich meine Schwester ist. Sie ist jetzt wahrscheinlich seine Ehefrau, aber eigentlich ist sie ja seine Tochter. Sieht sie mich jetzt auch als Tochter oder als Schwester? Sofort nachdem Alyssa diese Zeilen gelesen hat, konfrontiert sie ihren Ex-Mann damit. Dieser streitet die Anschuldigungen keineswegs ab und bestätigt die Aussagen der Elfjährigen. Kurz vor Katies 19. Geburtstag im Januar hatten die beiden erfahren, dass Katie schwanger von ihm ist. Er sei davon ausgegangen, dass Alyssa längst wisse, dass Katie und er nun ein Paar seien und dass sie sich deswegen von ihm getrennt hatte. Umgehend wendet Alyssa sich an die Polizei. Sie und auch ihre beiden Töchter machen Aussagen bezüglich der Geschehnisse. Die Kinder berichten, dass sie mitbekommen hatten, dass Steven und Katie sich küssten und auch im selben Bett schliefen und dass ihr Vater ihnen gesagt hätte, sie dürften niemals jemandem etwas davon erzählen, da sie sonst wahrscheinlich ausgelacht würden. Und auch Steven wurde befragt, allerdings ohne Erfolg. Und so ziehen die schwangere Katie und Steven im Sommer desselben Jahres nach Knightdale, North Carolina, weg von Alyssa und den beiden Mädchen und beginnen dort ihr eigenes Leben. Am 20. Juli heiraten die beiden sogar. Dass die beiden Vater und Tochter sind, stellt kein Problem dar, schließlich hat Katie damals den Nachnamen ihrer Adoptiveltern bekommen. Es gibt also eine richtige Hochzeitsfeier. Natürlich auch mit Gästen. Beispielsweise sind auch Stevens Mutter, also Katies Oma, anwesend und auch Katies Adoptiveltern, welche wussten, wen ihre Adoptivtochter da gerade geheiratet hat.
Was? Die wussten das?
Ja, na klar.
Nein.
Doch.
Und die haben nichts dazu gesagt?
Angeblich hätten sie sich irgendwie mit der Situation abgefunden. Und es war ihnen halt einfach nur wichtig, Katie in der Angelegenheit zu unterstützen. Und ihnen sei gar nichts anderes übrig geblieben, da sie einfach nur wollten, dass Katie glücklich ist. Am 1. September 2017 ist es dann soweit. Katie bringt ihren Sohn Bennett zur Welt. Zunächst leben die drei glücklich als kleine Familie zusammen. Allerdings wurde in den Monaten nach der Geburt des kleinen Bennett endlich richtig an dem Fall gearbeitet und somit werden im November 2017 Haftbefehle für Katie und Steven ausgesprochen. Im Januar 2018 werden beide wegen Inzest und Ehebruch verurteilt. Sie kommen jedoch nicht ins Gefängnis, sondern werden beide auf Bewährung und unter der Auflage des absoluten Kontaktverbots freigelassen. Das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn Bennett bekommt die Mutter von Steven. Sie nimmt ihn bei sich zu Hause auf und kümmert sich von jetzt an um ihn. Katie zieht zurück nach New York zu ihren Adoptiveltern und Steven bleibt in North Carolina. Nach einigen ausführlichen Gesprächen mit Kelly und Anthony wird Katie bewusst, was sie und ihr Vater getan haben und wie falsch das alles war. Und sie entscheidet sich Anfang April, trotz des absoluten Kontaktverbots dazu, Steven anzurufen und sich von ihm zu trennen. Dieser rastet hieraufhin vollkommen aus und fasst einen unfassbar schrecklichen Entschluss. Am 11. April holt er Bennett von seiner Mutter ab, fährt mit ihm zu sich nach Hause und erstickt den 7 Monate alten Jungen. Dann fährt er die ganze Nacht durch nach New York zu Katie und ihren Adoptiveltern. Hier wartet er, bis Katie und Anthony morgens das Haus verlassen und mit dem Auto losfahren. Er folgt ihnen bis zu einem Stoppschild auf einer Landstraße, hält mit seinem Wagen direkt neben ihnen und schießt mehrere Male durch die Fensterscheibe, bis Katie und Anthony regungslos zusammenfallen. Daraufhin ruft Steven seine Mutter an, um sie darüber zu informieren, dass er seinen Sohn Bennett, Katie und ihren Adoptivvater umgebracht hat. Diese setzt sofort einen Notruf ab und berichtet davon, was gerade passiert ist. Steven hatte sie darum gebeten, nicht selbst nach dem Jungen zu sehen, sondern gab ihr die Anweisung, den Beamten mitzuteilen, dass der Haustürschlüssel unter der Fußmatte lag. Und tatsächlich finden die Polizisten, welche zum Haus von Steven und Katie geschickt wurden, den Haustürschlüssel unter der Fußmatte. Sie betreten das Haus, suchen nach dem kleinen Jungen und finden seinen leblosen Körper in einem Kleiderschrank. Im selben Moment erreichen andere Polizisten auch das Auto von Anthony Fusco. Es ist mit Einschüssen durchlöchert und Katie und Anthony können nicht mehr gerettet werden. Nun beginnt die Suche nach Steven, jedoch dauert es nicht lange, bis sie ihn finden. Nur wenige Meilen entfernt vom Tatort steht Stevens Auto. Er sitzt noch immer auf dem Fahrersitz, in sich zusammengesackt. Nachdem er weggefahren war, hatte er die Waffe auf sich selbst gerichtet und sich erschossen. Nachdem die gesamte Geschichte an die Öffentlichkeit kam, meldet sich Alyssa zu Wort. Sie berichtet davon, wie gewalttätig Steven über all die Jahre lang hinweg war und dass sie ständig Angst um ihr eigenes Leben und um das ihrer Töchter hatte. Und auch davon, dass Steven ein Waffennarr war und einen ganzen Schrank voller Waffen hatte. Umso mehr fragen sich die Menschen, warum sie damals überhaupt zugestimmt hatte, dass Katie bei ihm einzog. Sie wollte einfach nur ihre Tochter wieder bei sich haben.
Oh mein Gott, was für ein kranker Typ.
Ja, oder? Irgendwie schon.
Was ich aber auch so absolut gar nicht verstehe, dass Denise bzw. Katies Mutter sie weggibt, anstatt sich von ihrem Mann zu trennen, der eh schon gewalttätig und super auffällig war oder ist.
Ja, das stimmt. Also ich habe da auch lange drüber nachgedacht und das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, sie war halt wirklich furchtbar jung, ganz alleine, weit weg von zu Hause. Also das ist für mich so der einzige Grund, warum sie ihn nicht verlassen wollte und natürlich jung, frisch verliebt. Er droht ihr an, sich umzubringen. Also ich glaube, da gibt es Sachen, die man nur verstehen kann, wenn man selber in so einer Situation ist und Außenstehende würden das niemals verstehen.
Ja, das kann gut sein.
Und beide haben halt auch gesagt, dass sie, als die weiteren Töchter kamen, für sich selber halt entschieden haben, dass sie jetzt um einiges reifer sind, dass sie aus dem Grund auch behalten haben. Andererseits hat er sich ja überhaupt nicht geändert. Also er ist ja trotzdem so geblieben, wie er auch damals mit Denise bzw. Katie war.
Ja, also ich meine, das hört man ja öfter in Inzestfällen, dass die Familienmitglieder halt einfach nicht zusammen aufgewachsen sind und sich dann einfach als erwachsene Person kennenlernen.
Genau, ja.
Aber ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen, weil man hat doch irgendwie trotzdem, denke ich, das Gefühl, dass die Person zu einem gehört als Familienangehöriger.
Ja, ich habe auch ein bisschen was darüber gelesen, weil es tatsächlich relativ häufig, also jetzt nicht wirklich oft, aber es gibt einige Fälle, in denen es genau so abgelaufen ist, weil, wie du sagst, da halt wirklich schon diese Bindung einfach besteht. Oft ist es halt auch so der Fall, wenn die nicht voneinander wissen, also wenn die sich jetzt begegnen und gar nicht wissen, dass es Vater und Tochter sind zum Beispiel, dass sie dann einfach nur spüren, dass da diese tiefe, innige Verbindung ist und sie wissen gar nicht, woher es kommt. Und natürlich denkt man dann, ja, ich bin gerade wahrscheinlich verliebt, weil der mir so wichtig ist. Aber jetzt in dem Fall wussten ja nun wirklich beide, dass sie miteinander verwandt sind. Und trotzdem haben sie sich irgendwie ineinander verliebt.
Ja, und was ich auch so krass finde, dass man jemanden umbringt und auch das Kind mit umbringt, nur weil die andere Person sich trennt.
Ja.
Das geht einfach gar nicht in meinen Kopf rein. Gar nicht.
Nein. M-m.
Es gab jetzt vor kurzem erst den Fall, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, das Ehepaar hat in Griechenland gewohnt. Er Pilot und sie, ich glaube, ich will nichts Falsches sagen, aber ich bin der Meinung, sie war 20 Jahre alt, er 32. Und die beiden hatten ein gemeinsames Kind und haben auch erst, ich glaube, im Mai, April oder Mai geheiratet. Und kurze Zeit später hat er sie umgebracht und hat das Ganze als Raubüberfall aussehen lassen. Vor den Augen des Kindes und den Hund hat er auch erhängt und ja, also super gestört. Ich werde sowas nie verstehen, wie man einfach so wenig mit einer Trennung klarkommen würde oder mit der Distanz einer Person einem selbst gegenüber, dass man zu solchen Mitteln greifen muss und das als einzigen Ausweg sieht. Ich glaube, das sind halt einfach echt gebrochene Seelen.
Ja, definitiv.
Und ich finde es auch unfassbar feige von ihm, dass er sich nach den ganzen Geschehnissen dann auch noch selbst umbringt und sich so quasi den einfachsten Weg sucht.
Ja, richtig. Er hat sich dem Ganzen komplett entzogen. Und das, obwohl er ja dann auch noch diese zwei anderen Töchter hatte. In Anführungszeichen hätte er ja nur die Beziehung zu Katie verloren, denn sein Sohn Bennett lebte ja bei seiner Mutter. Den hätte er also wahrscheinlich trotzdem noch regelmäßig sehen können. Er hatte trotzdem noch die beiden anderen Mädchen. Er wäre ja nicht komplett alleine gewesen. Und deswegen finde ich es umso heftiger, dass er dann so reagiert hat.
Ja, auf jeden Fall.
Das Treffen mit Katie oder die Zeit mit ihr muss aber generell sehr, sehr viel mit ihm gemacht haben, weil Alyssa irgendwann in einem Interview auch gesagt hat, dass er sich halt auch komplett vom Aussehen her verändert hat, sobald sie bei den beiden eingezogen ist. Früher hatte er kurze Haare und einen Bart und war immer eher, ja, wie soll ich sagen?
Asozial? Ungepflegt?
Nein, aber so vom Klamottenstil her eher dann so mal auch ein Hemd und so. Und na, also jetzt nicht schick, aber so Baumfäller-Hemd-mäßig. Und sobald Katie dann ein bisschen länger da war, Katie war eher so ein bisschen alternativ angehaucht, hat er sich halt den Bart abrasiert, hat sich die Haare lang wachsen lassen, hat auch öfter mal so andere T-Shirts getragen und eher dann auch so ein bisschen, also es hat halt total viel in ihm ausgelöst und das könnte ich mir halt einfach nur vorstellen, dass er dann irgendwie noch mehr verloren hat, weil ja auch er sich so verändert hat.
Also ich glaube tatsächlich, dass Katie einfach irgendwo auch diese Nähe zu ihrer eigenen Familie gesucht hat und dass sie die einfach so in Stevens Zuneigung gefunden hat.
Ja, das kann gut sein.
In ihrem, ja, vielleicht war sie einfach auch noch sehr, sie war ja noch relativ jung und naiv, aber er hätte es ja eigentlich wissen müssen, dass sowas gar nicht geht.
Auf jeden Fall, na klar. Also ja eigentlich so wie schon damals in der Beziehung zu Alyssa, da war er ja auch der Erwachsene, der aber überhaupt nicht erwachsen gehandelt hat, nicht gearbeitet hat, nichts im Haushalt gemacht hat, sich nicht ums Kind gekümmert hat. Und darf man ja auch nicht vergessen, was du vorhin auch schon erwähnt hast, war ja damals auch schon komisch, dass er sich so eine 15-Jährige da angelacht hat.
Ja, definitiv.
Nochmal wegen der Adoptiveltern und der Hochzeitsgeschichte, da habe ich ja schon gesagt, dass die einfach wollten, dass Katie glücklich ist, weil als sie sich dazu entschlossen hat, zu ihren richtigen Eltern zu ziehen, da hatte sie wohl gerade eine relativ schlimme Phase, also ihr ging es da emotional nicht wirklich gut und das Ganze hat sie halt total wieder aufgeheitert und ja so ein bisschen tatsächlich neuen Lebenssinn eingehaucht Und ich glaube deswegen, also ich kann es trotzdem nicht verstehen, aber ich glaube deswegen haben diese Eltern gedacht, sie müssen sie da jetzt unterstützen, weil sie Angst hatten, dass es ihr sonst wieder schlechter geht. Vielleicht hatten sie auch Angst, dass sie dann sonst den Kontakt zu ihnen abbricht, weil sie ja dann wieder mit ihrem richtigen Vater zusammen ist. Also egal, auf welche Art und Weise.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall ein krasser Fall.
Das fand ich auch. Wollen wir denn jetzt
unser Quiz?
Ja?
Ja.
Ein Mörder in den USA steckte den leblosen Körper seines Opfers in ein Ölfass, welches er mit Sofortzement füllte und neben einem Diner abstellte. Um herauszufinden, wie lange es dauern würde, bis jemand die Leiche entdeckte, hielt er sich jeden Tag in der Nähe des Diners auf und beobachtete das Fass.
Mit was füllte er das Fass?
Mit so einem Sofortzement, also der, den du anmischst und der dann sofort hart wird.
Ah, okay. Und er hat die Leiche getötet, um zu sehen, wie lange es dauert, bis jemand anders eine Leiche entdeckt, oder wie?
Nein, er hat die Leiche in das Fass gesteckt und das mit Zement aufgefüllt und dieses Fass in der Nähe von dem Diner aufgestellt und das dann beobachtet, wie lange es wohl dauert, bis jemand sich denkt, was macht denn dieses Fass hier?
Wozu? Ich glaube, es ist wahr, aber wozu?
Es ist wahr.
Oh mein Gott. Warum?
Er war einfach neugierig. Er hat sich gedacht, er möchte mal gucken, wie lange das dauert.
Ich bin auch neugierig und trotzdem würde ich sowas nicht machen. Oh, wow.
Ja, und es war dann tatsächlich so, irgendwann ist er dann hingekommen und dann war das Fass einfach weg. Aber die Leiche wurde nie gefunden.
Und dementsprechend wurde er auch nie als Täter überführt?
Doch, weil er war unter anderem Auftragskiller, Serienmörder und wurde dann halt auch wegen anderer Sachen dann später erwischt.
Ach ja, das ist ja eine solide Berufsausbildung. Man kennt es.
Ed Kemper kennst du, oder?
Wen?
Ed Kemper.
Wer war das nochmal?
Der Serienmörder, der unter anderem seine Mutter umgebracht hat. Der ganz Große.
Ach ja, klar. Der seine Mutter umgebracht hat und ihre Haut als Jacke oder so benutzt hat? Nein?
Nee.
Okay, dann kenne ich den vielleicht doch nicht. Soll ich kurz googeln?
Nein, dann siehst du das ja vielleicht.
War das der Mörder, der in dem Malbuch drin war, was du mir geschenkt hast?
Der ist auch drin, ja.
Okay.
Aber ich glaube, du meinst Ed Gein und der ist auch drin.
Ach so, Okay.
Also, der Serienmörder Ed Kemper sprach während seiner Haft einige Hörbücher ein, unter anderem zum Beispiel auch Star Wars. Und die wurden dann halt verkauft und so, ne? Also richtig mit Verlag und alles.
Oh. Was hast du wieder für Sachen rausgesucht, Jula? Also, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich bin der Meinung, dass ich irgendwie sowas in der Art eventuell schon mal gehört habe. Ich weiß aber nicht, ob es das war oder ob es irgendwie was komplett anderes war. Aber es kam mir gerade irgendwie schon etwas bekannt vor, als ich das gehört habe.
Okay.
Auf der anderen Seite wäre es schon krank, wenn jemand einen Mörder unter Verlag nimmt.
Da bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Aber ich glaube eigentlich schon.
Was?
Es ist ja schon lange her, das mit dem Verlag, also es wurde halt alles verkauft. Ich weiß aber nicht, wie das damals...
Ich habe noch nicht gesagt, ob es wahr oder nicht wahr war, oder?
Nein, 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 weil du meintest, weil wenn mit Verlag und so, bist du dir nicht so ganz sicher. Und dann meinte ich, ja, ich mir auch nicht. Aber es wurde auf jeden Fall verkauft.
Ach so. Also entweder bist du eine richtig gute Schauspielerin. Nee, das ist eine Lüge. Du bist da so krass drin, das hast du dir ausgedacht.
Nein, es ist wahr.
Nein! Mann!
Aber ich bin mir da wirklich unsicher, weil das habe ich mich auch gefragt. Also ich weiß, die wurden auf jeden Fall dann auch verkauft und es waren einige bekannte Filme und Bücher und so weiter, die er dann halt eingesprochen hat. Aber ich weiß halt nicht, ob das tatsächlich dann mit irgendeinem Verlag war oder so. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ach so, okay.
Einer der berüchtigsten Serienmörder Nordamerikas wurde nach seinem letzten Mord erwischt, da er noch einmal an den Tatort zurückgekehrt war, weil er sich nicht sicher war, ob er die Tatwaffe vielleicht dort vergessen oder sie auf seiner Flucht verloren hatte.
Sowas ist halt wirklich schon mal passiert. Ich hab von sowas schon mal gehört. Aber jetzt ist halt die Frage, ob das... Wo war das?
Nordamerika.
Nordamerika. Das stimmt.
Nee. Also vielleicht, wie du sagst, vielleicht stimmt es auch. Aber das habe ich mir jetzt ausgedacht.
Okay, ich glaube, sowas Ähnliches ist schon mal irgendwie passiert.
Ja, bestimmt.
Oder dass der nochmal zum Tatort zurückgegangen ist, um irgendwas anderes... Ach, keine Ahnung. Ja, weiter.
Okay, das Letzte.
Warte, habe ich bis jetzt erst eins richtig?
Was hast du bei Ed Kemper gesagt, dass es gelogen ist oder dass es wahr ist?
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
Das war auch so ein Hin und Her. Doch, da hast du gesagt, ich hab gelogen, weil ich mich da so reingesteigert habe.
Ja, stimmt.
Also ja, du hast bis jetzt eins richtig.
Okay.
Ein weltbekannter Kannibale sagte nach seiner Verurteilung aus, er würde Fleisch von tätowierten Menschen nicht empfehlen, da es durch die Tinte unter der Haut merkwürdig schmeckte.
Das stimmt.
Ja, Jeffrey Dahmer hat das gesagt.
Bah.
Guck mal, dann hast du doch die Hälfte richtig gehabt.
Ja, immerhin, ne? Auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn.
Und du hast sogar zwei gefunden.
Ich glaube, die meisten hören uns ja auf Spotify, oder?
Ja, genau. Ich kann dir zwar nicht sagen, wie viel Prozent genau es sind, aber es ist definitiv die Mehrheit.
Also, falls ihr mögt und uns gerne zuhört, würden wir uns natürlich auch sehr, sehr über eine Apple-Podcast-Bewertung freuen. Bei Spotify geht das ja nicht. Ich glaube, auch auf allen anderen Streaming-Plattformen nicht. Aber auf Apple Podcast. Es ist irgendwie Fluch und Segen zugleich, oder?
Ja, so ein bisschen schon. Aber mich würde das halt wirklich interessieren.
Das stimmt, ja. Also, falls ihr eine Minute Zeit habt und wie gesagt uns gerne zuhört, dann könnt ihr gerne mal dort vorbeischauen, um uns zu bewerten.
Genau, um uns ein kleines Feedback dazulassen. Und ja auch anderen Leuten, die vielleicht mal da reinschauen.
Mhm. Und ich glaube, es ist auch mal wieder an der Zeit, ein ganz, ganz großes Dankeschön auszusprechen an jeden Einzelnen, der uns folgt und zuhört und uns super liebe Nachrichten schreibt oder Kommentare.
Ja, und auch teilweise wirklich hilfreiche Sachen, wenn wir uns dann vielleicht bei manchen Sachen nicht sicher waren und das dann nochmal für uns erklärt wurde. Oder wenn wir auf irgendwas hingewiesen wurden, dass wir vielleicht was Falsches benannt haben oder so. Und dann halt auch total lieb und nett formuliert, sodass man das wirklich sehr, sehr gerne annimmt.
Eine Zuhörerin hat uns zum Beispiel ganz lieb geschrieben, dass sie beim Zuhören mit Kopfhörern zwischendurch immer ein Knacken oder Klicken gehört hat, worüber sie sich dann schon zwischendurch erschrocken hat. Verständlicherweise, ich wäre auch sehr anfällig für Ängste in diesem Moment.
Mhm.
Gerade wenn ich alleine in meiner Wohnung bin und über Kopfhörer irgendwas höre, dann ist bei mir wirklich komplett vorbei. Und wir haben dann relativ schnell rausgefunden, woran das lag. Weil ich, kleiner Grobmotoriker, jedes Mal beim Runterdrücken auf dem Laptop mein Mauspad so laut bedient habe, dass sich das einfach angehört hat wie ein Poltern in der Aufnahme.
Ja, genau. Irgendwann kam es uns dann plötzlich wie so ein Geistesblitz. Oh mein Gott, das muss es sein. Und sowas würde uns wahrscheinlich gar nicht auffallen, weil manche Sachen sind auf einigen Geräten dann vielleicht besser zu hören als auf anderen, sodass es uns vielleicht gar nicht auffällt während der Aufnahme oder beim Schnitt, euch aber schon. Und so können wir dann trotzdem immer darauf achten.
Ja.
Klar gibt es ein paar Sachen, die wir noch nicht so ganz beheben können, einfach aufgrund der Räumlichkeiten und unserer Mikrofone und generell unserer Ausrüstung, weil wir das Ganze halt tatsächlich einfach nur als Hobby so nebenbei machen. Aber trotzdem freuen wir uns über solche Hinweise und versuchen dann auch immer, das wirklich zu beheben.
Das stimmt, ja. Wir sind stets bemüht. Und somit würde ich sagen, dass wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder hören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss!